Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht um es zu haben. Wir wollen seiner habhaft werden und deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann sollten wir schon wissen, was uns da regiert. Und heute schauen wir uns mal die wahren Terminbörsen an, inwieweit die uns regieren.
Ja, heute Sonderfolge Terminbörsen. Hungermacher? Fragezeichen. Die haben was mit Hunger zu tun, nur das muss man sich schon genau anschauen. Terminbörsen, Daniel, das leitest du heute und ich ziehe schon mal den Hut davor, vor diesem Mut und der Energie, mit der du dich da reingearbeitet hast. Ich gebe zu, mir wird bei diesem Thema schwindlig. Da kann man noch so viel versuchen, sich reinzudenken. Es hat wirklich etwas Schwindelerregendes. Du aber wirst uns da jetzt durchleiten und wir werden es hoffentlich schaffen, da ohne Schwindel und ohne Ausgleiten und Unsicherheiten durchzufinden und tatsächlich hoffentlich irgendwie klarer zu sehen, was es damit auf sich hat.
Ja, unser Schwindel ist nichts im Vergleich zu dem Schwindel, den die Menschen haben, die dadurch in Hungerkrisen geraten. Es ist tatsächlich so, dass es eine ganz, ganz starke Debatte darüber gab, inwieweit Terminbörsen, Warnterminbörsen zu Hungerkrisen führen. Das werden wir heute auch diskutieren, weil das einfach relevant für unser Leben ist. Wir werden auch darüber diskutieren, was sich an den Warnterminbörsen verändert hat, und zwar so weit verändert hat ab Ende des letzten Jahrhunderts, dass sie die Spekulationsoasen schlechthin sind. Dort wird gehebelt, dort wird spekuliert. Das ist etwas, womit unfassbar viel Geld und Gewinne gemacht wird. Der ganze Hype über das, was Derivate sind, alle Termingeschäfte sind Derivate, Derivate sind Termingeschäfte. Ne? Und nicht zuletzt ist natürlich für uns auch total wichtig, inwieweit Termingeschäfte Preise bestimmen. Was nicht nur zu Inflation führt, sondern immer auch dazu führen kann, zu Schwankungen, zu dem, wie Preise sinken, wer sie bestimmen kann. Insofern ist es für uns, Eske, ein absolut relevantes Thema, wenn wir über die Gegenwart ermitteln, Profiling über die Gegenwart machen. Und ich möchte gerne so vorgehen, wenn das für dich passt, dass wir erstmal reinschauen in, wie waren Terminbörsen so erfunden worden sind, was sie für einen Sinn einst mal hatten, gerade insbesondere so im 19. und dann auch im 20. Jahrhundert. Inwieweit die Gewinn für Produktion und Handeln sichergestellt haben. Mhm. Dann wie aber schon seit je mit Termingeschäften spekuliert werden kann. Ja, bitte erinnere mich auch daran, dass ich unbedingt darauf eingehe, wie Spekulation bei Termingeschäften über Jahrhunderte auch verhindert worden ist, ja, was heute ausdrücklich erlaubt ist. Ja. Und in der dritten Phase, in dem dritten Teil, Eske, gehen wir darauf ein, wie heute die Terminbörsen eigentlich nichts anderes sind als fiktive Spielcasinos. Und wie die entstanden sind nach dem Ende von Bretton Woods, wird der dritte Teil sein. Insofern haben wir einen großen Ritt vor uns. Und vielleicht als Vorlauf nur so viel, diese Folge passt perfekt rein. Und zwar zufällig, das ist jetzt wirklich zufällig, das ist eine Sonderfolge. Zufällig passt die perfekt rein zu unserer nächsten Staffel, wo wir über die Warenproduktion, über das Warenschöpfen reden. Weil Warenterminbörsen sind für die Warenproduzentin lange Zeit das gewesen, was sie brauchen. Sicherheit von Abnahme, von Liefermengen und von Preisen. Passt wunderbar dahin. Passt aber auch noch zu unserer aktuellen Folge zum Geldschöpfen, weil sich hier in den Warenterminbörsen zunehmend Geld auf Geld bezieht und nicht Geld auf Ware. So viel wollte ich vielleicht mal noch vorausschicken. Insofern passt es gut. Und wenn es jetzt passt, würde ich sagen, ab in Teil 1. Teil 1 von heute. Wie Warenterminbörsen Gewinne für Produktion und Handeln sichern? Also was ist überhaupt ein Warentermingeschäft? Ein Warentermingeschäft ist, dass zwischen einer Käuferin und einer Verkäuferin eine Vereinbarung getroffen wird. Und zwar für eine bestimmte Menge einer bestimmten Ware mit dem Austausch zu einem bestimmten Termin in der Zukunft, auch in der Regel an einem bestimmten Ort und eben zu einem bestimmten Preis. Das ist jetzt erstmal die ganz allgemeinste Bestimmung von einem Warntermingeschäft. Das ist älter als Geld und Kapitalismus. Ja, wann immer es Vereinbarungen in der Zukunft gab für irgendwelche Lieferungen von irgendwelchen Mengen zu irgendwelchen Preisen, ist es in dem Sinne ein Warentermingeschäft. Aber sobald das Geld im Spiel ist, geht es hier doch nochmal um was mehr.
Ja, genau. Jetzt nach deiner Erklärung, Warentermingeschäft, Vereinbarung über eine Menge von Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt, Ort und eben Preis, da sind jetzt ja keine Bestimmungen drin, die spezifisch Geld sind, spezifisch Geld voraussetzen. Preis, den gibt es ja auch, den kann man auch festlegen, wenn tatsächlich Ware gegen Ware getauscht wird, dann ist eben die eine Ware ist eben der Preis, eventuell ist es eben ein solches normiertes Zahlungsmittel wie Münzen zum Beispiel oder auch Gerste oder sowas wird ja auch verwendet. Das heißt also, eine Festlegung von einem Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das alleine tatsächlich setzt nicht Geld voraus. Aber wir würden doch sagen, sobald es mit Geld zugeht, entwickelt diese Einrichtung oder diese Möglichkeit eines Warentermingeschäfts ganz andere Notwendigkeiten auch und vor allem eben Möglichkeiten.
Und über die können wir direkt sprechen. Also wenn du jetzt dir eine Müllerin vorstellst in den USA des 19. Jahrhunderts, ja, dann hat die Aufgabe, im Unterschied zu Gesellschaften vor dem Geld, sie muss etwas produzieren, was ihr am Ende mehr Geld einbringt, als sie die Herstellung gekostet hat. Ja, das ist die Klammer des Geldes. Kapital ist notwendige Folge von Geldwirtschaft. Das bedeutet für sie, sie muss ihre Ausgaben im Blick haben und aber auch ihre Einnahmen. Sie muss aber nicht nur ihre Ausgaben im Blick haben und ihre Einnahmen, sie muss auch Liefermengen im Blick haben. Ja, also wenn ich nicht ausreichend an Weizen komme, kann ich nicht genügend Mehl produzieren. Wenn ich nicht ausreichend Nachfrage finde, ist es mit dem Preis auch schon fast wieder egal. So, wenn ich jetzt auf den normalen Markt gehe und der heißt ja Kassamarkt so im Deutschen oder Spotmarkt. Also Spotmarkt ist eher so die amerikanische, englische Variante, heißt einfach on the spot. Also es wird in dem Moment wird bezahlt und ausgetauscht und nicht in der Zukunft. So als Abgrenzung einfach mal zum Termingeschäft. Mhm. Wenn ich jetzt als Müllerin auf den Markt gehe und dann stelle ich fest, Mist, ich kriege ja kein Weizen. Oder das Weizen ist ja unfassbar teuer geworden. Dann habe ich ein Problem für meinen Gewinne machen. Andersrum, ich gehe auf den Markt, will mein Mehl loswerden und plötzlich stellt sich raus, nee, die Preise sind ja alle gesunken. Es ist teuer, ich kann weniger einnehmen, als ich Ausgaben hatte, habe ich Probleme fürs Gewinne machen. Wenn ich viel zu viel produziert habe und die Abnahme zu gering ist, habe ich Probleme fürs Gewinne machen. Ja? Also insofern geht es um Preissicherheit, es geht aber auch um Liefermengen. Warum sind Warentermingeschäfte so interessant? Ja? Mhm. In der Tat, warum? Damit ich Liefermengen sowohl für Angebot, also was ich brauche für mich, als auch für Absatz und Preise planen kann für die Zukunft, damit ich an meine Gewinn-Verlust-Rechnung komme. Wie kann man das organisieren, dass es für viele geht? Ja, jetzt leiten wir hin zu Warenterminbörsen. Mhm. Und wir machen ruhig das mal am Beispiel vom Wilden Westen, von den USA. Chicago, ja, eine der ersten großen Warenterminbörsen, ist die Chicago Board of Trade, ja, 1848 gegründet. Was leistet diese Börse alles? Ja, was leistet sie? Also grob ist es so, du konntest dort dein Getreide hinbringen, wenn Termingeschäfte abgeschlossen wurden und dort konnte man es abholen. Ja? Man hatte die Möglichkeit, weil es am Fluss war, Logistik-Subunternehmen zu organisieren, die dann praktisch dir das abgenommen haben, dorthin gebracht haben oder es von dort in den Osten. Die hauptproduzierenden Gebiete waren im Westen, relativ im Westen, heute würde man sagen in der Mitte der USA, die abnehmenden waren im Osten. Und was diese Börse alles leistet, dafür gibt es Begriffe. Ja? Und zwar leistet sie folgendermaßen. Du musst es so vorstellen, wenn du zum Beispiel, wir nehmen die Müllerin meinetwegen, ja, die möchte jetzt Weizen kaufen, okay? Aha. So, Wenn du in der Warenterminbörse Weizen kaufen willst, zu einem bestimmten Termin, da gibt es in der Regel immer 4 Termine so im Jahr. Und du weißt, meinetwegen im September nächsten Jahres möchte ich eine bestimmte Menge an Weizen kaufen. Ja? Dann konntest du über die Börse ein Kaufangebot platzieren. Ein Kaufangebot für einen bestimmten Preis, für eine bestimmte Menge. Wenn sich eine Gegenpartei gefunden hat, die gesagt hat, hey super, Weizenproduzentin, die gesagt hat, wunderbar, ich möchte auch im September eine bestimmte Menge an Weizen eben verkaufen zu dem Preis, dann gab es ein sogenanntes Match. Ja? Dann gab es ein sogenanntes Match. Der Witz ist aber dass diese Warenterminbörsen so organisiert sind, dass du gar nicht genau weißt, mit wem du irgendwie ein Geschäft eingegangen bist. Das ist überhaupt nicht persönlich, Eske, sondern dazwischen geht immer die Börse. Die Börse tritt als eine dritte Person dazwischen und übernimmt die vertraglichen Verpflichtungen. Ja? Das heißt, wenn wir beide jetzt, willst du die Müllerin sein oder möchtest du lieber die Weizenproduzentin sein, Eske?
Die Produzentin.
Okay, dann bin ich die Müllerin. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt, was ich, 10 Tonnen Weizen anzubieten. Ja, okay? Ich weiß noch nicht mal, ob das viel oder wenig ist. Egal. Wir sagen mal, das ist viel, okay? 10 Tonnen Weizen. Und du würdest es gern zu einem Preis von, ich sage jetzt mal, irgendeinem Betrag für eine Einheit, die man da machen würde. Meinetwegen wäre die Einheit immer, keine Ahnung, ein paar hundert Kilo oder sowas, ja? Dann würdest du meinetwegen bestimmte Dollarmenge anbieten. Dafür würdest du es verkaufen. Ich finde den Preis okay, aber für eine kleinere Menge. Ja, dann ist es nicht schlimm, dann würde die kleinere Menge und wir beide würden über die Börse gematcht werden. Ja, also du bietest 10 Tonnen an, ich meinetwegen brauche eine Tonne, Preis passt aber. Die anderen 9 Tonnen wirst du an andere los. Da sieht man
Vermittelt
schon,
über die Börse.
vermittelt mit der Börse, da sieht man schon diesen
Weil
riesen Vorteil.
die sozusagen ihr Interesse auch an die Börse herantragen oder irgendwo verzeichnen
Ja.
lassen und ja.
Genau. Und das heißt, es könnte auch andersrum sein, dass jemand nicht nur die 10 Tonnen möchte, sondern 30 Tonnen. Und dann hat er 10 Tonnen von dir, 5 Tonnen von jemand anderem und so weiter und so fort.
Ja,
Ja?
das stimmt.
Oder eben umgekehrt. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. So, weil du in einer bestimmten Qualität, in einer bestimmten Menge, ein bestimmtes Angebot platzierst und es trifft sich die Gegenseite, tritt die Börse zwischen, sagt, alles klar. Machen wir. Das bedeutet, du lieferst dann für jede Tonne, die dort irgendwie ein Matching-Partner vermittelt, dieser Börse gefunden hat, lieferst du dann oder lässt liefern an die Silos da in Chicago den Weizen. Ja? Da der in gleicher Qualität zu machen ist, spielt es auch gar keine Rolle, ob ich jetzt deinen Weizen kriege.
Ja,
Ja, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, das macht es super einfach, sondern es geht nur darum, die Börse hat sich mir gegenüber verpflichtet, mir in dem Fall die eine Tonne zu liefern, zu dem bestimmten Preis, und du hattest dich mit ihr geeinigt darauf, dass du ihr diese eine Tonne lieferst. Ich krieg sie von der Börse, du lieferst sie an die Börse. So. Die Preisfindung, wie es an der Börse ist, lassen wir mal außen vor. Es geht sowohl, dass man Angebote platziert, als auch, dass man Angebote annimmt. Ja? So. Das spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass die Börse tritt dazwischen und wir, ohne dass wir uns kennen müssen, ohne dass wir miteinander reden müssen, dass wir miteinander verhandeln müssen, ohne dass wir gucken müssen, wie ich das an dich liefere und umgekehrt und so weiter. Wir haben dank der Börse, wurde uns die komplette Logistik, Preisfindung, alles abgenommen. Das heißt, ich habe dann irgendwie einen Weg, wie ich es von dort abholen lasse. Du hast einen Weg, wie du es dorthin lieferst. Die Börse vermittelt das Geschäft. Und dadurch entstehen ganz, ganz viele Vorteile für die Warenproduzentinnen, für die Warenhändlerinnen. Also sowohl für dich als jetzt Verkäuferin, als auch für mich als Käuferin. Ja? Was das erste Prinzip nennt sich lustigerweise Hedging. Hedging klingt so, uiuiuiui, ja.
Klingt
Nee, Hedging
unglaublich
meint
gefährlich, ja. Ich weiß,
gefährlich.
Hedging ist die Absicherung.
Ganz genau. Ja, genau. Der Hedgefonds böse. Gibt es auch böse, ja, aber erstmal ist die Absicherung. Also du kannst dich jetzt gegen Preisschwankungen absichern, sowohl du als auch ich. Weil ich weiß, ich kriege jetzt diese Menge an Weizen, ich als Müllerin, ich kriege sie zu diesem vereinbarten Preis im September. Aus, Thema erledigt. Wenn ich jetzt noch jemand finde, der mir das Mehl zu dem entsprechend höheren Preis, den ich brauche, meinetwegen Oktober, ich habe keine Ahnung, wie lange ich da arbeiten muss, abnimmt, dann habe ich das gesaved. Ja? So. Das heißt, ich kann mich gegen Preisschwankungen absichern, sowohl du als auch ich. Haken, wunderbar. Die Börse zwingt uns zu Standardisierung. Auch das hat Vorteile. Das heißt, alle Vertragsbedingungen wie Menge, Qualität, Lieferzeitung, Lieferort und so weiter sind einheitlich festgelegt. Und damit hat man Transparenz und Verlässlichkeit geschaffen über die Börse. Dann klar, was wir schon hatten, das Prinzip des Matchings. Ja? Und Matching ist noch besser als Partnerbörse. Warum? Wir hatten es ja an diesen Zahlenbeispielen gemacht. Du willst ja 10 Tonnen loswerden, ich brauche nur eine.
Ja.
So, aber das macht ja nichts, weil du hast dann meinetwegen ein Matching mit 8 Leuten.
Hm.
Ja? Oder jemand braucht 40 Tonnen und kriegt 10 von dir und so weiter. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil es werden ja nur die Mengen und die Preise miteinander gematcht.
Genau, und die Standardisierung, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet dann, dass eben auch, dass es eben feste Mengen gibt, für die man sich dann eben entscheiden kann, sie anzubieten bzw. eben ankaufen zu wollen. Also sagen wir mal eben eine Tonne, du hast vorhin überlegt, ein paar hundert Kilo, sagen wir mal eben, eine Tonne ist halt einfach dann so eine Grundeinheit und Weizen von einer bestimmten benannten Qualität, die haben ja dann auch ihre eigenen Namen da, die verschiedenen Weizensorten,
genau.
Das ist eben festgelegt, sodass man da also jetzt nicht erst schauen, hinschreiben muss, ja, also mein Weizen, der ist das Korn so lang und so dick, sondern das ist dann einfach, entspricht dem und der Weizen, den ich da anbiete, entspricht in der Menge so und so viele Einheiten und eben der Qualität dem Standard. Ja, dem und dem Standard. Ja,
ja, also noch vor McDonald's.
Ja,
gibt's, ja, aber ich meine, es gibt da Leute, die es durchaus kritisch sehen und sagen, dass Standardisierung ist ja, das wird das Individuelle, die Qualität wird beraubt, wird geldförmiger. Das ist nicht unser Thema heute.
Mhm.
Ja? Für die Müllerin, die die gleiche Mehlqualität verkaufen will, damit die Bäckerin ja das immer gleiche Qualitätsbrot backen kann. Für die ist es natürlich wichtig, dass der Weizen auch in der gleichen Qualität ist. Und bei Lebendrind zum Beispiel gibt es auch Terminbörsen für Lebendrind. Da habe ich mich gefragt, wie machen sie denn das? Das ist total lustig. Da wird eine bestimmte Kilozahl genommen und das entspricht 35 bis 40 Rindern. Ja, also eine Einheit, 35 bis 40 Rinder, damit die zusammen diese Kilozahl, ich glaube, es waren 400 irgendwas, die kriegst du nicht mehr hin und ich weiß auch nicht, ob das jetzt das amerikanische Gewicht war. Das ist mir jetzt an der Stelle auch tatsächlich einerlei. Jedenfalls dort hast du dann 35 bis 40 Rinder, die müssen gewogen werden, müssen auch bestimmten Qualitätsstandards entsprechen. Das ermöglicht aber tatsächlich diese gleichbleibenden Geschäfte und damit ist Matching noch besser zu machen. Jetzt kommt noch ein Riesenvorteil, das nennt sich Clearing. Die Börse ist übrigens, sind mehrere Subunternehmen, die meistens in einem sind, aber immer juristisch unterschiedlich. Es gibt das sogenannte Clearinghouse. Das Clearinghouse ist die Einheit, die sicherstellt, dass es auch tatsächlich zur Lieferung und zur entsprechenden finanziellen Transaktion kommt. Ja? Das heißt, Clearing findet statt, das ist total gut. Wenn also jetzt du nicht liefern könntest, warum auch immer, ja, Missernte oder was auch immer passiert, hat die Börse mir gegenüber sicher verpflichtet, dass geliefert wird. Dann besorgt sie das woanders. Ja? Oder macht einen finanziellen Ausgleich. Wenn ich nicht zahlen könnte, warum auch immer, ja, dann passiert Folgendes, Verzeihung bitte, dann würde sie eintreten. Da sie das ja für viele macht, und insofern viele Lieferungen kriegt und viele Menschen, die nachfragen, ist das für sie was wie so eine Art Rückversicherung? Ja? Gleichen sie Sachen aus und die Einzelnen haben dadurch viel mehr Sicherheit. Ja? Riesenvorteil.
Ja,
Riesengroßer Vorteil. Ja? Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Netting. Später kommen wir auch den Punkt, das nennt sich Novation. Was heißt das? Es gibt eben die Möglichkeit, wenn du tatsächlich weniger Ware liefern kannst oder weniger Ware abnehmen kannst, gibt es Möglichkeiten, aus der Nummer wieder rauszukommen.
Mhm.
Ja, das würde aber nicht gehen, was so zwischen uns beiden, also wenn ich das Mehl unbedingt brauche und du dein Getreide unbedingt liefern musst, geht es für uns in der Geldgesellschaft nicht, wenn es nicht passieren würde.
Mhm.
Ja, wir würden ja dann das Geld nicht erwirtschaften können. So, Aber indem die Börse sicherstellt, dass du die Lieferung kriegst oder dass sie abgenommen wird, hat sie auch die Möglichkeit, gegen finanzielle Spielchen oder, was wir später noch machen, durch Einnahme von Gegenpositionen, gibt es die Möglichkeit, aus der Nummer wieder rauszukommen. Ja? Es netto stellen. Das heißt, es schmälert dann in dem Moment den Schaden für die Seite, die nicht liefern kann oder nicht abnehmen kann, und die andere Seite hat keinen Schaden.
Ja? Weil dann eben die ausbleibende Lieferung von der Seite eben ergänzt wird durch eine von anderer Seite.
Ja, oder die Börse kauft schnell was auf oder verkauft es am Kassamarkt. Ja? Da es um diese Unmengen geht. Also abgesichert ist sie. Also wenn du jetzt nicht liefern könntest, würde sie am Kassamarkt es besorgen, gucken, dass das Silo voll ist, ja? Wenn es fehlt. Und du würdest natürlich die Differenz, müsstest du auf jeden Fall bezahlen. Ja. Ja? Also die Börse gewinnt immer. Also mehr noch als beim Roulette oder sowas. Weißt du, was heißt die Bank gewinnt? Die Börse gewinnt immer. Denn du hast für jeden Vertrag, den du machst, nicht nur eine Gebühr zu bezahlen an die Börse für den Aufwand, sondern, dazu kommen wir nachher auch, eine Margin einzubezahlen. Eine Margin heißt, dass man, je nachdem, wie Preise sich verändern können, meine Sicherheit möchte von dir. Ja? Und du kriegst erst am Ende der Transaktion, wird die Margin verrechnet mit dem, was dann am Ende passiert ist an tatsächlicher Lieferung und finanziellen Transaktionen.
Das heißt, die Margin ist also auch eine Zahlung.
Ja.
Und zwar eben die Zahlung eines Teils. Es ist ja 10% oder, ja, glaub, oder sogar zum Teil auch weniger. Gell?
Ja.
Mit denen eben schon mal ein Teil dessen, also der Summe, die um dies gehen soll, schon mal gesichert ist. Ja.
Ganz genau. Und das ist etwas, wo jeder auch sein Konto hat. Das nennt sich das Margin-Konto. Und wenn du ganz viele Transaktionen hast, was ja heutzutage Spekulantinnen haben, dann gibt es da ständig Verrechnungen mit dem Margin-Konto. Und wenn dort auch sogar täglich verrechnet wird, nach Preisentwicklung, dazu kommen wir auch gleich nochmal, dann ist es auch so, dass täglich entweder nachgezahlt werden muss oder sogar ausgezahlt werden kann. Aber dieses Netting, diese Form von aus den Verpflichtungen kommen können, ermöglicht auch die Börse. Das heißt jetzt erstmal noch auf dem Stand des 19. Jahrhunderts, ja, bis ins 20. Jahrhundert hinein, wenn du eine Warenproduzentin bist und Warenhändlerin, ist eine Warenterminbörse wie eben diese Chicago Trade-Terminbörse, diese Chicago Board of Trade, für dich großartig. Ja, weil du kriegst die Sachen weg, du hast eine Planung, du weißt, wie viel du abnehmen kannst, du weißt, wie die Preise sind schon im nächsten Jahr, kannst deswegen deine Gewinn-Verlust-Rechnung machen, hast also auch für dich eine Preissicherheit. Also selbst wenn sich Dinge erhöhen, hast du eine Preissicherheit. Du hast eine Abnahmesicherheit und du hast eben auch diese, dass du genügend selbst zugeliefert bekommen kannst. Also insofern für die Warenproduzenten innerhalb von kapitalistischen Verhältnissen sind diese alten Formen von Warenterminbörsen perfekt.
Ja. Mhm. Als Vermittlerin zum einen, also Leisterin von der ganzen Logistik, wie das zusammenkommt und eben seinen Platz wechselt, was da zu liefern ist. Und vor allem eben Absicherung der finanziellen Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass Preise sich verändern können und eben natürlich auch Liefermengen eventuell eben nicht dem der Abmachung entsprechen.
So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was passiert, wenn Spekulanten die Bühne betreten? Wie kann eine Person, die nicht liefern will und auch nicht geliefert bekommen will, wie kann eine solche Person tatsächlich dort spekulieren und an Preisveränderungen verdienen? Das möchte ich jetzt mit dir im zweiten Teil diskutieren.
Ja, bin ich besonders gespannt. Da wird es ja erst so richtig ernst.
Okay, zweiter Teil. Wie mit Termingeschäften spekuliert wird, um Gewinne zu potenzieren. Gewinne potenzieren ist ja eine Formulierung, die ich von dir habe, Eske, aus deinem Buch. Dazu kommen wir dann, ob dieser Titel auch passt. Also, es gibt im Deutschen, und das ist oft so, haben wir manchmal so schöne Worte, es gibt diesen Begriff des Leerverkaufs und des Leerkaufens. Ja? Mhm. Das klingt so wunderbar. Also, wenn ein Spekulant die Terminbörse betritt, ja, dann kauft oder verkauft er, wie wir so schön sagen, leer. Das heißt, er will gar nichts liefern. Er will gar nichts kaufen. Er tut nur so, als ob, ja, er etwas kaufen will. Er macht eine Vereinbarung. Entweder jetzt hier mit der Müllerin, dass er Weizen liefern würde an der Börse. Also behauptet er einfach zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oder umgekehrt, dass er, also in dem Fall, du warst ja die Produzentin für Weizen, mhm, oder die Müllerin, die meinetwegen tut so, als wäre eine Müllerin, als würde er Weizen kaufen. So, wenn er jetzt auf steigende Preise in der Zukunft setzt, also was meint auf steigende Preise setzen? Wenn wir jetzt nicht davon ausgehe als Spekulantin, ich gehe davon aus, die Preise an den Kassamärkten, an den Spotmärkten werden steigen. Ja, das heißt, im September nächsten Jahres kostet Weizen, was ich, 20% mehr. Ja? Dann muss ich was für eine Position einnehmen, um damit Gewinn machen zu können. Wenn ich davon ausgehe, die Preise steigen, dann muss ich kaufen. Das ist immer der Klassiker, dass man entweder die eine. Also, wenn ich davon ausgehe, die Preise steigen für Weizen, dann brauche ich eine Kaufrecht für einen Preis, der ja nicht so hoch ist wie dann, ja, in einem Jahr. Ja, also ich muss tatsächlich immer die umgekehrte Position einnehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt mal einfach banale Zahlen. Wir sagen $10 für irgendwas. Ja? Und ich gehe davon aus, der Preis steigt auf 12. Dann biete ich jetzt meinetwegen 10,20. Da der Preis gerade auf 10 ist, ja, und ich sage, ich würde für 10,20 kaufen, wird es Weizenverkäuferinnen geben, die sagen, ja super, ist ja mehr als gerade jetzt, perfekt. Ich aber gehe davon aus, der Preis wird auf 12 steigen. Wie mache ich dann Gewinn? Wie mache ich dann Gewinn, wenn der Preis tatsächlich auf 12 steigt? Physisch könnte ich es ja so machen, ja, dass ich dann kurz vor dem Stichtag an den Kassamarkt gehe und meinetwegen, ich habe Recht behalten, ja, und man kann praktisch für 12 kann ich jemanden finden, der mein Recht für 10,50 kaufen zu können, mir einfach abkauft. Ja. Ja? Da wirst du natürlich sofort Leute finden. Ja. Schlimmstenfalls müsste ich das von dir kaufen und dann wieder verkaufen. Aber da ich es jetzt für einen Preis von dir kaufen kann, der unter dem liegt wie aktuell, habe ich die Chance. Wenn die Börse mir die Möglichkeit gibt, zu dir, kommen wir nämlich nachher nochmal, dass ich mich aus der Verpflichtung freikaufen kann, kann ich nur über das Börsennetting Gewinn machen. Aber es geht erstmal nur um die Logik. Das heißt, wenn ich als Spekulantin dahin gehe, gehe davon aus, die Preise steigen, dann biete ich ein bisschen mehr. Du sagst, yep, mache ich. Und ich kann dann in 9 Monaten oder in einem Jahr, wann immer das ist, kann ich dann an dieser Differenz verdienen. Umgekehrt. Ja? Wenn also ich davon ausgehe, als Spekulantin, die Preise werden fallen, und das ist nämlich der Witz, wir können mit Warenterminbörsen Geschäfte machen, in denen Preise fallen. Wenn Preise fallen, muss ich was tun?
Jetzt verkaufen.
Genau. Da die Preise bei 10 gerade sind, sage ich, meinetwegen 9,50 mein Angebot zu verkaufen in einem Jahr. Ja. Ja, dann werden Leute geben, sagen, super, ist ja unter dem aktuellen Preis, mache ich. Ich hoffe, dass es auf 8 fällt. So. Und da ich ja jetzt versprochen habe, praktisch, dass ich es dir verkaufen werde für 9,50 und du aber die Pflicht auch hast, für 9,50 zu kaufen, der Preis auf 8 sinkt, Differenz von 1,50, kann ich entweder zu dir sagen, hör zu, mein Freund, gib mir pro Tonne, die wir vereinbart haben, meinetwegen 90 Cent. Ja? Rest schenke ich dir. Ja? Können wir es vielleicht so machen. Ich decke mich mit dem Zeugs ein und verkaufe es dir dann, ja, und habe die Differenz gemacht, weil ich es ja günstiger am Kassamarkt kriege. Oder, wie wir nachher noch zeigen werden, ich kaufe mich an der Börse frei. Das sind jetzt die zwei grundsätzlichen Bewegungen der Spekulation. Von oben kurz auf die Metaebene. Wer hat was davon? Wer hat was davon? Der Preis steigt von 10 auf 12. Hat die Verkäuferin dadurch einen Gewinn gemacht? Die echt reale? Nein.
Nein.
Nein. Hat derjenige, der Konsument am Ende, dadurch mehr zu bezahlen? Ja. Wird teurer.
Ja.
Wer kriegt den Gewinn? Spekulantin. Umgekehrt, Preis sinkt, hat die Käuferin was davon? Nein. Ja, sie hat ja diese 59 schon gemacht.
Ja.
Wird es billiger? Nein. Ja? Also nur praktisch, wo der abgeschöpft wird, der Gewinn. Und hier sehen wir auch schon, ganz ehrlich, davon hat keiner was. Bis heute ist das komplett verlogen. Ihr findet neoliberale Wirtschaftsuniversitäten, die ganz klar versuchen darzulegen, dass das alles nicht stimme. Das wäre, ach, Spekulation ist total okay. Es würde mehr Liquidität in den Markt führen. Es würde transparenter machen, bla bla bla. Kommen wir noch drauf. Nein, davon hat keiner was, außer die Spekulanten. Und deswegen waren die auch lange ferngehalten von diesen Warenterminbörsen. Übrigens, Fußnote, ich mach's mal kurz hier. Weißt du, wie man die fernhält, Spekulanten?
Ich weiß, dass es diese Festlegung gibt, dass man also nur eine begrenzte Zahl an überhaupt an solchen Kontrakten, nämlich an solchen Einheiten, das sind ja jeweils Einheiten, die man da kauft bzw. verkauft, dass das also extrem begrenzt wurde.
Genau. Das nennt sie sogenannte Positionslimits. Mhm. Also für Spekulanten ist wichtig, dass man so viel wie möglich Kontrakte abschließen kann. Ja?
Und das nennt man auch Position. Also die
genau, und das sind immer Positionen. Und die werden limitiert, genau wie du sagst. Und das ist komplett unattraktiv für die Spekulantinnenherde. Wenn man mehr möchte, als in diesen Positionslimits ist, muss man nachweisen, dass man wirklich liefert oder wirklich geliefert bekommen möchte. Das hält Spekulantinnen fern. Thema erledigt. Das wurde abgeschafft. Übrigens hier von Rot-Grün mit, das auch. Also praktisch, das waren ja die größten Deregulierer. Ja. Wir können jetzt schon sagen, für die Produzentinnen, für die Konsumentinnen bringt das gar nichts. Überhaupt nichts. Es ist ein ganz einfaches Mittel, wurde mehrfach gefordert und damit wäre es sofort beendet. Kommen wir später darauf, ob man das tun sollte oder nicht.
Also ein einfaches Mittel, jetzt, also als Mittel eben diese Beschränkung der Positionen, die man da einnehmen oder kaufen oder verkaufen kann.
Das ist sowas wie Insektenschutzmittel gegen Spekulantinnen. Ja? Die sind weg. Die haben keine Chance. Die können nicht leben, wenn es das gibt. Ja? Welch Wunder und interessant, was sagt es über unsere Zeit aus, dass es nicht gibt. Ich möchte jetzt mit dir im dritten Teil über die Überschrift ist sehr reißerisch, fiktives Spielcasino, wie moderne Terminbörsen entstanden sind und funktionieren. Ich möchte mit dir darauf eingehen, wie die modernen entstanden sind. Und das ist tatsächlich was sehr Neues. Ja, also kapitalismusgeschichtlich sind wir in 400 Jahren haben wir Kapitalismus. Diese Warenterminbörsen sind im 19. Jahrhundert, insbesondere in den USA, entstanden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren die ganz normal funktionierend. Und nach dem Ende von Bretton Woods, nach dem Ende des Währungssystems von Bretton Woods, entstanden Stück für Stück moderne Terminbörsen. Was zeichnet die aus? Die zeichnet aus, dass die in der Hauptsache nicht mehr irgendwie physisch liefern, sondern in der Hauptsache nur noch fiktive Spielcasinos sind. Du kennst leider die Zahl schon. Aber wenn du sie nicht kennen würdest, und ich würde sagen, Chicago Board of Trade, ja, die wir gerade hatten mit den Weizenlieferungen, wie hoch ist der Anteil der physischen Lieferungen an den Gesamtkontrakten? Was würde man glauben? Von 100 Kontrakten, wie viel sind physische Lieferungen?
Meinst du heutzutage? Mhm. Naja, also man... Vielleicht unter die
Zahl, das musst du schauspielen, das magst du nicht, ich weiß es.
Nee, wir hatten darüber mal gesprochen. Ich erinnere mich aber einfach nur, was ich tatsächlich mal für eine Vermutung hatte. Und es war so eben halt unter der Hälfte. Also ja. 40%, so war meine Vermutung.
Ja. Ja, ich habe auch mal gehört, dass es noch 60% sogar Händlerinnen gab. Nee, es ist tatsächlich... Unter 2% in der Chicago Board of Trade war es zum Beispiel 2011 waren es 0,04. Das also heißt, nochmal,
0,04% dieser Verträge haben sich auf reale Waren bezogen. Und alles andere war leer. Diese Leerverkäufe und Käufe. Ja.
Also 99,96, wenn ich richtig rechne, Prozent. Ja. Das macht die modernen Terminbörsen aus, dass sie eben nicht mehr an Lieferungen im Volumenumfang interessiert sind und dass Terminbörsen entstehen, in denen es gar keinen Austausch mehr geben kann oder auch gar nicht mehr gewollt ist. Erstmal, was gibt es alles so für physische Terminbörsen bis heute? Das ist Weizen, Mais, Rohöl, Gold, Silber, Kupfer, Lebendrind. Ja? Aber auch sowas wie CO2-Zertifikate ist relativ neu. Und es gab bis 2011 Schweinebäuche. Ja? Mit dem Ende von Bretton Woods entstanden neue Notwendigkeiten und neue Möglichkeiten. Warum? Wir hatten davor ja die festen Wechselkurse mit Bretton Woods. Ja? Feste Wechselkurse. Jetzt auf einmal sind die Wechselkurse nach dem Währungssystem von Bretton Woods frei. Das heißt, wenn ich jetzt ein Exporteur wäre, also ich hätte jetzt Autos zu exportieren, so typisch deutsch, ja, dann habe ich ein bisschen ein Problem, wenn ich mich in einer Fremdwährung bezahlen lassen müsste. Weil ich nicht weiß, wie sich damals noch die D-Mark meinetwegen zum Dollar, zum was auch immer, wie entwickelt. Umgekehrt genauso. Das heißt, wenn eine Währung sich in ihren Relationen zu einer anderen verändert, verändert es sofort die Kaufpreise oder die Verkaufspreise, je nachdem, wie rum du es denkst. Das heißt, eine der ersten Börsen, die da entstehen, sind Börsen für Wechselkurse. Ja? 1972 in Chicago. 1972 in Chicago entsteht auf einmal eine Börse, die nur Wechselkurse als Termine festlegt. Das heißt, du hast dann sowas gesagt wie, ich mache ein Kaufangebot für Schweizer Franken in einem Jahr. Oder ein Verkaufangebot für Schweizer Franken in einem Jahr für die und die Währung. Ja? So.
Ohne und hast du da... Bitte? Also ich mache dieses Angebot, aber ohne doch eben tatsächlich die Franken verkaufen zu können oder verkaufen zu wollen oder kaufen zu wollen.
Lustigerweise bei Währung gibt es tatsächlich beides.
Ja, ja.
Ja, das ist so, sorry. Und zwar, es gibt sowohl die Möglichkeit, dass man die austauscht, das gab es am Anfang, wo es wirklich darum geht, was die eine Seite sagt, ich weiß, ich muss an Schweizer Franken kommen in einem Jahr. Ja, weil ich muss etwas in Schweizer Franken bezahlen. Die andere Seite sagt, ich muss an D-Mark kommen in einem Jahr, weil ich muss in D-Mark etwas bezahlen. Ja. Ich möchte aber jetzt mit dem Wechselkurs sichern, damit ich planen kann. Ja, dann kann es so sein, dass man tatsächlich Schweizer Franken gegen D-Mark austauscht. Ja, oder es ist ein reines Hedging, finanzieller Ausgleich, dass man schaut, wie die Währungen sich verändern. Und je nachdem, wie sie sich verändert haben, kriegt die eine Seite Geld, die andere verliert. Wodurch sich für dich das ausgleicht. Also nur mal angenommen, wenn du sagen würdest, ich möchte in einem Jahr Schweizer Franken für 1,20 Euro haben. Ja? Also ich würde 1,20 Euro zahlen, um an Schweizer Franken zu kommen. Würde jetzt in einem Jahr der Schweizer Franken 1,30 Euro wert sein, hast du ja dadurch, dass du das Kaufrecht hast, diese 10 Cent gespart.
Ja.
Umgekehrt. Der andere hat ja auf einmal 10 Cent gewonnen, geht er auf den realen Markt. Wenn jetzt die 10 Cent zwischen uns ausgetauscht werden, entsteht für keine Seite Schaden. Beide haben genau zu dem Preis die andere Währung, wie sie vor einem Jahr vereinbart haben. Verstehst du?
Ja.
Ja. Also du, auf die eine Seite hat er jetzt die Chance, praktisch es ist auf 1,30 hoch, du willst für Schweizer Franken Euro, kriegst du mehr, musst aber den anderen 10 Cent zahlen, das macht dir nichts aus, weil es hat sich ja in deinem Sinn entwickelt. Der andere, der eigentlich Pech hat, die Preise haben sich in die andere Richtung entwickelt, hat sich es abgesichert. Dadurch sind beide abgesichert.
Ja.
Auch wenn sich das wie eine Niederlage natürlich anfühlt. Für den, der in dem Fall die Schweizer Franken mit denen bezahlt. So. Jedenfalls, Währung ist eins der ersten Sachen, die kommen. Aber es gibt immer mehr auf einmal terminbörsliche Geschäftsinteressen. Anfänglich nur zur Sicherheit. Also zum Beispiel für Zinsen oder Staatsanleihen. Die Entwicklung von Zinsen. Man kann Zinsen in den Terminbörsen festlegen und austauschen. Wo man ganz klar sagt, ich gehe davon aus, die Zinsentwicklung, egal auf was, je nachdem, was in der Terminbörse da gehandelt wird, zum Beispiel Staatsanleihen, wird so und so sich entwickeln.
Und dafür werden, Entschuldigung, dafür werden also dann spezielle solche Börsen eingerichtet zum Handel für Zinssätze.
Ja, und das geht nur finanziell. Also du versicherst dir dadurch entweder das Kauf- oder Verkaufrecht. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte das sicher gehen, dass Staatsanleihen einen bestimmten Zinssatz auch noch in einem Jahr behalten oder sowas, ja, dann kannst du entsprechend mit einer Wette in die eine oder in die andere Richtung machen. So. Und dann wird genau geschaut, wie sich die Zinsentwicklung ergibt und entsprechend kriegt der eine Geld und der andere muss Geld bezahlen. Das ist nur finanzieller Ausgleich.
Ja, und das hat doch wirklich eben den Charakter einer Wette, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Also ich kann jetzt sagen, den Zinssatz kann ich ja überhaupt nicht kaufen, sondern ich wette nur, dass der dann und dann eben die und die Höhe hat. Und irgendwie muss ja aber dann einer überzeugt sein, er könne dagegen wetten.
Ja, also nicht nur überzeugt sein, also erstmal. Lass uns mal kurz im Moment der Absicherung bleiben. Ja. Und Wette klingt dann so immer gleich so anrüchig. Swap, also so ein Austausch. Wenn du, warum auch immer, auf der Seite bist, der für sich einen Zins sichern möchte, weil er Dinge verleiht, ja, Geld verleiht, ist es was anderes wie jemand, der einen Kredit aufnehmen möchte in der Zukunft, weil er etwas leihen werden muss. Das heißt, jeweils haben wir die gegensätzlichen Interessen, aber auch die gegensätzlichen Befürchtungen. Steigende Zinssätze ist es für den, der Zins, also Kredit vergeben will, zwar gut, aber es könnte sein auch, dass sie sinken. Dann hat er ein Problem. Und umgekehrt, umgekehrt. Wenn ich also jetzt verlässliche Geschäfte machen will, weil ich in einem Jahr Geld verleihen möchte oder Geld leihen möchte, kann man sagen, okay, wir einigen uns auf eine Art von Zinssatz. Also auf einen bestimmten Zinssatz. Und damit haben beide sich das versichert. Das ist wie eine Versicherung. Und da man jetzt aber nicht verlangt voneinander, dass man jetzt gegenseitig irgendwie sich Kredite geben muss, nee, sondern jeder hat für sich nur einen bestimmten Zinssatz in einer bestimmten Menge gesichert und bekommt dadurch die entsprechende Ausgleichszahlung am Ende. Ja, es wird einfach berechnet, in welche Richtung ist es gegangen. Damit kann man sich alle möglichen Arten von Finanztransaktionen versichern. Und ich zähle sie mal kurz auf und dann kommen wir gleich nochmal weiter, warum das für Spekulationen interessant ist und was das auch diesen gesamten Finanzmarkt verändert. Das ist wirklich irre. Also Zins, hatten wir eben Wechselkurse, dann Zins, Aktienindizes 1982, ab 2001 Einzelaktien an Terminbörsen, Volatilität, also ich kann entsprechende Ausgleich machen für Schwankungen. Inflationsraten, auch interessant. Kreditderivate, Kryptowährungen 2017. Jetzt ist all das etwas, was man auch kennt als sogenannte Form von Wetten, nur zu Spekulation zu verwenden. Und genau das sind Finanzderivate. Alle sogenannten Finanzderivate sind Termingeschäfte, das wissen nur die wenigsten. Weil nur so kann man die Ableitung in Geld umsetzen, weil du brauchst einen Faktor der Zeit.
Ja.
Die Entwicklung von etwas in der Zeit. Das geht nur mit Geld. Dass du praktisch diese Abstraktion reinkriegst, wo sich Geld auf Geld bezieht, in der Zeit. Und am Ende nur noch finanzieller Ausgleich gemacht wird, wo etwas gar nicht ausgetauscht werden kann. Weil wir haben ja auch die anderen verrückten Sachen wie Wetter oder ja, so. Auch für Wetter gibt es Terminbörsen. So crazy, ja, aber gibt es wirklich. Und gibt auch durchaus Gründe, warum Leute das brauchen für Ernten oder sowas. Aber kannst du zocken. Das heißt, hier entstehen das, was Derivate sind. Das gibt es sowohl OTC, also over the counter, also praktisch können einzeln, können jederzeit solche Geschäfte miteinander ausmachen.
Also
Gibt es
das
auch ganz,
heißt,
ganz.
ja, also einzelne, das heißt, es ist nicht vermittelt über eine Börse.
Genau.
Das meinst du,
Genau,
ja?
kann man jederzeit, das ist ja auch gerade in dieser Weltfinanzkrise, gab es ja ganz, ganz viele solcher Vereinbarungen zwischen Kreditinstitute. Oder es gibt eben Standardisierung bei den Börsen. Ja? Das aber erfordert Standardisierung. Die Börse hat halt den Vorteil, du hast immer sie dazwischen. Wenn da andere pleite geht, das ist egal. Das ist so, du hast ja die Börse als Sicherheit. So. Also, was haben wir hier? Es entsteht Ende des 20. Jahrhunderts eine neue Kultur von Terminbörsen. Damit ändert sich alles in diesen Terminbörsen. Sie sind hauptsächlich zur Spekulation da und sie entfalten eine Wirkung, zu der kommen wir gleich nochmal, auf alle Arten von Preisentwicklung. Das muss man einfach verstehen. So. Wie läuft es dann ab? Also, wie können denn jetzt genau Geschäfte mit Waren gemacht werden, ohne dass physisch Waren ausgetauscht werden? Wie können Geschäfte gemacht werden mit Basiswerten, die überhaupt gar nicht ausgetauscht werden können? Und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die wir vorher schon mal hatten, aber hier nochmal richtig durchexerziert. Ja? Wir nehmen Lebendtrend. Das andere würde auch gehen. Und ich spekuliere auf steigende oder fallende Preise. Und ich will ja aus der Nummer rauskommen. Und das ist ganz einfach. Und ich würde jetzt 200 Kontrakte nehmen, dass ich Lebendrind kaufe zu einem bestimmten Preis und davon aber ausgehe, dass eben was passiert, wenn ich kaufe, gehe ich davon aus, die Preise steigen, richtig? So, weil ich habe einen festen Preis vereinbart. Bevor der Stichtag kommt, ich müsste ja am Stichtag liefern. Ja? Gehen wir mal davon aus, der Preis ist tatsächlich um 20% gestiegen, jetzt an den Kassamärkten. Bevor dieser Liefertermin kommt, wo ich liefern müsste, nehme ich exakt die gleiche Position im Gegenteil ein. Ich habe jetzt 100 Kaufverträge. Jetzt brauche ich 100 Verkaufverträge. Also gehe ich wieder an diese Terminbörse und schaue, zu welchem Preis ich jetzt, und der wird für meine Hinsichten günstiger sein, für welchen Preis ich eben jetzt 100 umgekehrte Verträge mache. Ja? So, da ich den Vertrag ja habe mit der Börse, habe ich jetzt 100 Mal die Verpflichtung zu liefern und 100 Mal die Verpflichtung abzunehmen. Sprich, das ist Netting. Es wird netto genommen. Das löst sich inhaltlich auf. Also muss ich nichts liefern, nichts abnehmen. Jetzt kommt das Clearinghouse und sagt: Okay, lieber Eske, du hast für die jetzt für 100, was ich, 102 verkauft und für 120 gekauft oder sowas, gibt es eine Differenz. Und je nachdem, ob die Differenz dir zugutekommt, kriegst du das einfach ausbezahlt oder umgekehrt musst du es bezahlen. Ja? So findet dann dieses finanzielle Settlement statt. Die Börse selber muss sich keine Sorge machen, weil sie ja immer so eine Margin verlangt. Und die Margin wird erhöht, wenn die Preise gegen dich gehen. Ja? Da musst du nachzahlen. Ja? Also wenn du 5% einbezahlt hättest und es entwickelt sich über 5% gegen dich, musst du nachzahlen. Also die Börse ist komplett safe, was das finanzielle Settlement betrifft. Komplett. Ja? So. Aber in dem Moment, wo du diese Gegenposition einfach eingehen kannst, kannst du es sofort auflösen. Und dann gibt es nur noch das finanzielle Settlement. Deswegen ist ja auch so, dass die ganzen Spekulantinnen haben ja in der Regel immer die doppelte Menge an Verträgen. Ja?
Weil sie sozusagen gegen sich selber den Gegenvertrag eingehen,
Müssen.
also diese müssen sogar. Also das ist schon sehr verrückt. Also dieser
physische Lieferung
sich selber gegenüber und aus dem Unterschied dann nochmal Gewinn ziehen.
Ja. Das ist schon, also bei Schweinebäuchen oder Lebendrind musst du das machen. Bei den anderen ist es nicht so dramatisch. Bei Aktienindex ist es nicht so dramatisch, weil es läuft ja nur auf finanzielles Settlement am Ende hinaus.
Ja.
Ja? So. Bei Währung würde es davon abhängen, ob das jetzt eine physisch liefernde Geschichte wäre oder ein reines finanzielles Settlement. Würdest du nicht Schweizer Franken kaufen wollen oder liefern wollen, weil du sie gar nicht hast oder was auch immer, reine Spekulantin bist, musst du vorher dieses Glattstellen machen. Weil dieses Glattstellen so einfach geht, Eske, passiert das Nächste. Du kannst täglich in alle Richtungen, minütlich in alle Richtungen wetten. Du kannst wirklich minütlich mal in die eine, mal in die andere Richtung, je nachdem, wie du denkst, dass es sich gerade bewegt. Dadurch immer wieder die Sachen netto machen und an kleinsten Differenzen am Tag. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür, dass immer zu einer bestimmten Tageszeit gehen die Preise kurz runter. Die versuchen das rauszufinden. Dann muss man in dieser Tageszeit, weil die Preise runtergehen, muss man eine entsprechende Gegenposition machen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, es gibt immer solche Wellen. Wenn bestimmte große Unternehmen irgendwie anfangen, jetzt zu kaufen oder zu verkaufen, dann gibt es so Wellen, muss man sich hinten ranhängen. Aber auf die Art und Weise, weil die Börsen so eingerichtet sind für dieses Novation, neue Verträge machen, um den alten unwirksam zu machen, Netting, das Netto ausrechnen, finanzielles Settlement, kann man auch dieses riesige Volumen an Geschäften und auch tägliche Geschäfte machen.
Und offenbar ja, weil man verpflichtet ist, diese Margin zu zahlen, kann man ja Verträge über sehr viel höhere Summen machen, also von denen man ja eben dann nur eben die 10 oder auch nur 4% Margin zahlt. Man kann jeweils mit sehr viel größeren Summen umgehen, als man tatsächlich abzugeben hat, also einzusetzen hat. Das ist doch auch...
Ganz genau.
Ein Hebel oder was du...
Ja, perfekt, Eske, du hast sofort drin. Das ist das, was die Leute, wenn es um Derivate geht und Hebel haben. Das ist ein Hebel. Den klassischen Hebel kannten wir ja schon. Das ist eben Kredit. Aber du kannst mit Termingeschäften hebeln. In der Tat. Ja? Wenn ich nur 5% einzahlen muss, ja? Aber die Gesamtsumme bewege, zum Beispiel bei Aktien, ja, kann ich viel mehr bewegen und viel mehr gewinnen, als wenn ich die selber kaufen würde. Ja? Mit Optionen auch super interessant. Also Optionen haben wir jetzt noch gar nicht erklärt. Also die klassischen Futures sind ja so, dass beide Seiten eine Kaufverpflichtung oder Verkaufverpflichtung haben. Also beide Seiten haben eine Verpflichtung, beide Seiten haben Recht. Ja? Ja. So. Und insofern trifft es immer beide. Option ist was anderes. Option heißt, ich bezahle dir eine Gebühr dafür, dass du mir das Recht gibst, bei dir kaufen oder verkaufen zu können. Ja. Ja? Du hoffst darauf, wie eine Versicherung, dass der Fall nicht eintritt und du einfach diese Gebühr kriegst. Yes.
Ja.
Ich wiederum will es wie ein Hebel nehmen. Ja? Wie ein Hebel. Also dieser berühmte BVB-Attentäter, der auf Borussia Dortmund Mannschaftsbus, dieses Attentat verübt hat, der hat nur Optionen gekauft, wo er auf eben den Preisverfall der BVB-Aktie gewettet hat. Und auf die Art und Weise konnte er unfassbar hebeln und wäre die wirklich gesunken im Preis, hätte er damit sehr, sehr viel Geld machen können. Ja? Das war so eine James-Bond-Geschichte wie bei Casino Royale. Ist ja die gleiche Idee mit Leerverkäufen. So. Sein Pech ist, er wurde erwischt. Genau dadurch, weil man hat diese ungewöhnlichen Käufe gesehen, also Optionskäufe, und hat dann geguckt, wer hat die getätigt und kam dadurch dem Täter auf die Spur. Aber in der Tat, Terminbörsen mit dieser Art von Struktur ermöglichen Hebelgeschäfte. Ja? Jetzt gibt es noch was ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, und wir sind jetzt tatsächlich schon an dem Punkt, dass wir anfangen zu deuten, was macht das? Jetzt gibt es diesen Zusammenhang zwischen Kassa-Märkten, Spot-Märkten, was so die, wo man hier und heute das Getreide kauft, und diesen Termingeschäften. Jetzt könnte man erstmal sagen, das sind ja komplett unterschiedliche Logiken. Ja? Das eine ist, du brauchst jetzt was und wir im Konkurrenzkampf um Geld falschen um den Preis. Das andere ist, wir einigen uns auf den Preis in der Zukunft. Und trotzdem hängen die zusammen. Es gibt sogar eine Art von Technik, das nennt sich Arbitragegeschäft zwischen Kassa- und Terminmärkten. Arbitrage gab es schon übrigens in den freien Städten im ausgehenden Mittelalter. Gab es schon auch diesen Begriff meines Wissens, Arbitragegeschäft. Das heißt, ich nutze Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Märkten aus. Ja? So, wenn ich über die Wechselmethodiken meinen Dinar mit irgendwas, was man in Florenz hatte, irgendwie in der Lage war, für mich irgendeine Form von Preis zu entwickeln, was ja nicht einfach damals war, es gab ja in dem Sinne kein Geld, so konnte man gucken, was kostet, was ich in Venedig der Stuhl, das wurde bestimmt nicht gehandelt, und was ist es hier? So, wenn man dann sieht, dort ist er viel günstiger als bei uns, kauft man dort, verkauft hier wieder. Das wäre so eine Art von Arbitragegeschäft. Ich nütze Preisunterschiede aus.
Ja.
So. Jetzt denkt man auch, wie soll das gehen? Wie soll ein Arbitragegeschäft gehen zwischen Kassamärkten und Terminbörsen? Tatsächlich wird das betrieben. Und zwar folgendermaßen. Wenn man versteht, wie sich Preise bilden, und zwar nicht dieser Quatsch, irgendwie, sie würden irgendwas um Arbeit kreisen oder so ein Quatsch. Also spätestens mit den Terminbörsen weiß man, das ist kompletter Quatsch. Ja? Da sieht man, wie Preisbewegungen tatsächlich funktionieren. So, wenn man sieht, was da passiert, ist Folgendes. Jede Form von Preisfeststellung ist ein Konkurrenzkampf zwischen Verkäuferin und Käuferin. Wenn du davon leben musst, Eske, ja, bleiben wir uns am Beispiel vom Anfang. Du warst die Weizenlieferantin. Du lebst davon, dass du möglichst hohe Preise mir abbringst. Du lebst davon, weil du musst Geld erwirtschaften. Ich als Müllerin habe es ja in beide Richtungen. Ich muss einerseits, hast du auch, aber bei mir kann man es besser zeigen, ich muss einerseits gucken, dass das, was du verlangst für Weizen, möglichst gering ist, damit meine Ausgaben gering sind. Und dann will ich das Mehl möglichst teuer verkaufen. Ja? Das heißt, wir alle haben miteinander einen Konkurrenzkampf zu leisten um Geld. Ja? Um die Preise entsprechend so hinzubekommen, dass wir Geld erwirtschaften können. Wie verändert denn Termingeschäfte auf einmal den Konkurrenzkampf zwischen Käuferinnen und Verkäuferinnen? Worauf gucken denn die Bauern? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du mir jetzt, Eske, ja, Weizen verkaufen willst, hier und heute, dann guckst du natürlich in die Termingeschäfte rein. Ja. Wenn du siehst, dass die Preise in einem Jahr steigen, dann hortest du. Oder du sagst einfach, nee, sorry Daniel, tut mir leid. Dann musst du jetzt ein paar Prozent mehr bezahlen. Ja? Mhm. So, wenn ich dann sage, Eske, ich bin enttäuscht und lalala und gehe zur nächsten Händlerin, dann hat die was gemacht? Die hat auch da reingeguckt. Ja?
Das Handy genügt, ja, heute. Ja.
Nee, die hat auch da reingeguckt. Also die Terminbörse funktioniert in dem Moment wie ein Kartell, wie eine Preisabsprache. Ja? Das heißt, die Preise des Wettens auf die Zukunft haben Rückwirkung auf heute. Und heute natürlich auch Wirkung auf die der Zukunft. Und es gibt verschiedene Modelle, wie man versucht, damit Geschäfte zu machen. Wenn man sieht, dass das Differenzen gibt. Und mit diesen Geschäften gleichen die sich immer wieder an. Und das hat Folgen. Jetzt kann man nochmal gucken, wie man Preise bestimmen kann. Denk zum Beispiel an so Sachen wie Öl. Wir haben auch gesagt, es gibt Terminbörsen für Öl.
Ja.
Putin. Als es das Embargo gab, ja, hat er sich natürlich geärgert, offiziell. Und dann ist er ins Hinterzimmer und hat sich totgelacht. Jede Wette. Warum? Wenn du in der OPEC Plus bist, was Russland zum Beispiel ist, und du kannst einfach sowieso schon fast kartellhaft Liefermengen und damit Preise bestimmen und zugleich an den Terminbörsen aktiv bist, dann kannst du wechselseitig deine Geschäfte machen. Du kannst also zum Beispiel Öl zurückhalten, damit die Preise an den Kassamärkten steigen. Du kannst Öl zurückhalten, weil die Terminbörsen die Preise steigen lassen, um es dann später zu kaufen. Du kannst aber auch umgekehrt Preise beeinflussen, indem du jetzt wieder Öl rausmachst. Wenn du also an beiden Märkten gleichzeitig aktiv bist und die entsprechende finanzielle Power hast und auch über die Waren verfügst, hat man die Möglichkeit, in einem ganz anderen Maße Preisbestimmungen herbeizuführen, als es sonst möglich wäre.
Ja? Auf das eine Art Potenzierung dieses Einflusses in dem Fall.
Ja, unbedingt. Also das ist dann nicht einfach, dass sich so irgendwie freie Marktwirtschaft und irgendwie, nein, du hast eine andere Möglichkeit. Also es gibt immer wieder auch dieses tatsächlich das Phänomen, das ist ja auch in diesem tollen Buch, wir haben es glaube ich noch gar nicht erwähnt, Harald Schumann, die Hungermacher und so weiter, da beschreibt er auch ganz großartig, wie dann zum Beispiel bestimmte Firmen sich in Unmengen Öl kaufen und die Tanker dann einfach mal fahren lassen, ein halbes Jahr, weil sie eben auf die steigenden Preise schon terminbörslich gesetzt haben, die sich dann auch durchsetzen dadurch und sie dann noch mehr Gewinne machen können. Also dieser Konkurrenzkampf zwischen Käuferinnen und Verkäuferinnen, dieses Ausheben von Konkurrenz, indem man untereinander sich abspricht. Terminbörsen haben auf einmal eine ganz neue Funktion, auf diese Preisbestimmung einzugehen. So. Und jetzt, was hat das für unser Leben zu tun, für unsere Realität? Jetzt kann man erstmal sagen, oh, das ist ja Gezocke, ist ja lustig und lalala. Nee, es ist überhaupt nicht lustig. Wir haben im ersten Teil festgestellt, bei diesen Preisentwicklungen hat die Produzentin nichts davon. Mhm. Ja. Sobald sie an den Terminbörsen agiert und der Spekulant nimmt die Gegenseiten ein, Pech gehabt. Wenn jetzt also eine Horde auf steigende Preise setzt, dann passiert das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist eine klassische Preissteigerungsspekulation und alle versuchen daran zu gewinnen, dass die Preise steigen und sie bewegen mit dem Terminbörsen automatisch auch die Preise im Realen mit hoch. Aber was heißt es denn von Menschen, die für 1, 2, 3 Dollar am Tag leben müssen, wenn sich jetzt der Weizenpreis mal verdoppelt?
Ja.
Also deswegen, ich meine, uns wird schwindelig und zugleich wird mir schlecht. Ja. Es gab jetzt mehrere Hungerkrisen, wo ganz vieles darauf hindeutet im 21. Jahrhundert, dass sie durch Spekulation an Terminbörsen mindestens mit produziert worden sind. Weil die einen versuchen, an Preisbewegungen jetzt ihr Geschäft zu machen, verhungern an anderer Stelle Menschen.
Ja.
Jetzt ist es so, wird immer wieder versucht, dagegen zu sagen, nee, das kann ja auch Preise senken. Ja, kann auch sein. Also Instabilität und Volatilität, also viel Auf und Ab von Preisen, ist das, womit die Beherrscher der Terminbörsen, das sind mittlerweile die Spekulantinnen, wovon die leben. Warum um alles in der Welt sollten wir was davon haben, dass Menschen sich an bewegenden Preisen irgendwie spekulativ irgendwie bereichern? Das macht den Weizen nicht billiger, in der Tendenz teurer. Ja, das macht nichts mehr verlässlicher. Überhaupt gar nichts. Der Beitrag am gesellschaftlichen Leben ist null. Also die Yacht und die Rolex oder was auch immer wir den Menschen praktisch, was die daran verdienen, dadurch, dass sie diese Spekulation betreiben, ist kein Beitrag an irgendetwas. Jetzt will ich jetzt keine so billige Kritik führen. Das tut mir wirklich leid. Also nicht, dass es zu billig ist. So, ich gönne ja jedem Menschen alles. Seine Rolex, alles gönne ich jedem. Aber ich hasse es, wenn Leute daran bei verhungern. Das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Hier ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir eben als Ermittler da sind. Und trotzdem wird es beibehalten. Das heißt, es hat noch eine ganz andere Funktion in unserem Kapitalismus 21. Jahrhunderts, als man vielleicht wahrhaben möchte. Jetzt habe ich aber zu viel und mich in Rage geredet. Eske, bitte, sag du was.
Ja, noch einen Punkt dazu. Mhm. Du hast es ja auch genannt, diese Volatilität, also die Instabilität eben der Preise und die Ausschläge eben auch, die die Preise da haben, die sind ja eindeutig eben mit diesen Terminbörsen gestiegen. Und was ergibt das? Jetzt können diese Terminbörsen erst recht sagen, Achtung, um sich gegen diese Volatilität zu versichern, da braucht ihr ja unsere Finanzprodukte. Das heißt, die Finanzprodukte, die zu dieser Volatilität führen, sind dann wiederum notwendig, um den Schaden, den diese Volatilität anrichtet, irgendwie auszugleichen, befördern aber natürlich nochmal das Geschäft mit eben solchen Finanzprodukten. Das hat natürlich da, und das hat natürlich dann auch eine Bewegung ins Unvermeidliche. Also diese Volatilität, wie entkommt man der? Genau durch das, was sie weiter steigern wird. Und man kann gar nicht mehr darauf verzichten. Deswegen ja vielleicht auch. Du hast ja ganz wichtig davon erzählt, wie lange durch verhältnismäßig einfache Maßnahmen diese Art von Spekulation verhindert wurde. Die kann man ja wirklich austrocknen, wenn man sagt, also Kontrakte darf halt jeder maximal so und so viel machen. Weg damit, weil tatsächlich ja dann irgendwann mal der Bedarf daran besteht, an solchen Finanzprodukten, an diesen Börsen, der Bedarf, weil das dieses Geldgeschehen, die Zügelung, auch nur dieses Sektor sozusagen in der Gelderwirtschaftung, Geldgewinnerwirtschaftung, einfach weil auch dieser Sektor eine Zügelung nicht aushält. Also eine Steigerung des Zwangs zum Geld, also der Verpflichtung, unbedingt mit Geld weiterzuwirtschaften und eben natürlich in der Richtung von dieser Art von Gewinnen.
100% Zustimmung. Auch so was Interessantes wie, es gibt solche Institute, die spezialisiert darauf sind, Ernteentwicklungen zu diagnostizieren. Ja? Die haben Satelliten natürlich in der ganzen Welt. Also nicht sie haben Zugang zu Satelliten in der ganzen Welt. Das sind lauter Experten, die Niederschlagsmengen berechnen und Wetterentwicklung und so weiter, wie Ernten ausfallen. Weißt du, wer ihre Kunden sind? Das sind nicht jetzt die Staaten, die sagen, oh, wir müssen unsere Bevölkerung ja ernähren können. Und wenn da Nahrungsausfälle sind, Hilfe, Hilfe. Nee, das sind die großen Spekulationsunternehmen. Und die jubeln, wenn sie mitkriegen, Ernteausfall, jetzt aber schnell auf steigende Preise setzen. Ernteausfall, die Hunger des einen ist das Geld des anderen. Zum Beispiel. Ja? So. Die jubeln. Das ist nämlich voll krass. Jetzt kommt immer wieder die Argumente, das heißt, aber es gibt doch dann dadurch mehr Liquidität. Bitte merkt ihr das, Eske, es kommt immer wieder dieses Argument, das ist so ein verlogenes Argument. Es ist komplett wahr und zugleich verlogen. Was heißt Liquidität? Das klingt doch nach, oh, der Spekulant, Liquidität, der Farmer hat Kapital, kann mehr anbauen. Ja? Nein, Liquidität meint nur, es gibt mehr Kontrakte an der Börse. Warum ist das gut? Ja, je mehr Kontrakte, so geht man davon aus, also je mehr Leute Geld da reinstecken, desto mehr Kontrakte gibt es. Je mehr Kontrakte, desto mehr Matchings. Es ist mir komplett neu, dass die Warenterminbörsen im 19. Jahrhundert Schwierigkeiten hatten, dass sich die Warenproduzentinnen und die Warenkäuferinnen nicht gefunden haben. Mhm. Ja, wo ein Wille da ein Gebüsch, wo ein kapitalistisches Geschäft notwendig wird, finden die sich. So kompletter Unsinn. Oder dieses zweite, ja, wir helfen doch, die Sache zu versichern. Aber das ist nun total lustig, dass so, als würdest du anfangen, Gebäude zu bauen absichtlich, die immer abbrennen, und dann sagst du, ich biete dir eine Gebäudeversicherung. Mhm. Ja? So eine Brandversicherung. Das heißt, Instabilität von Preisen, ja, Unsicherheit, ja, ist genau das, worauf moderne Terminbörsen bauen. Nur dann können die ihre Geschäfte machen. Sie können diese ganze Hebelkultur erhöhen. Hebelkultur übrigens bedeutet A, viel mehr Ausfallrisiko insgesamt und B, eine potenzierte Preisentwicklungsmöglichkeit in alle Richtungen. Das heißt aber, die Macht, Preise zu verändern durch Terminbörsen, steigert sich durch diese Hebelwirkung. Ja? Die Gewinne steigern sich, Verluste. Wir hatten jetzt vermehrt Wirtschaftskrisen, krasse Wirtschaftskrisen, die alle auch terminbörslich mit verbunden sind. Und nicht zuletzt die Art und Weise, wie jetzt Geschäfte gemacht werden können. Also zum Beispiel, als Trump seine Zollvorhaben in die Welt rief, haben sehr wahrscheinlich Insider von ihm rechtzeitig auf die Entwicklung der Preise von bestimmten Unternehmen gewettet. Ja? Und als er sie wieder zurücknahm, auch rechtzeitig davor.
Ja.
Es gibt übrigens auch das in Israels Börsen vor dem Überfall auf Israel. Gab es auch Wetten auf Preisverfall von israelischen Unternehmen, Aktiennotierten. Auch interessant. Ja? So, das heißt, hier ist seit dem Ende des 20. Jahrhunderts etwas entstanden, was Kapitalismus gewissermaßen potenziert. Ja? Was nochmal zeigt, wir müssen ihn nochmal ganz anders auch betrachten und ermitteln gegen ihn, weil das, was er jetzt gefördert hat, sind explosive Gewinnmöglichkeiten, Potenzierung von Gewinnen und nochmal ganz andere Mechanismen, wie Preise sich bewegen. Ja? Mhm. Anders auch als früher, weswegen es so wichtig ist, dass man einen Ansatz hat, der vom Geld ausgeht. Und ich würde jetzt, wenn du einverstanden bist, dir noch ein Schlusswort geben oder sagen, lass uns mal langsam schließen. Wir haben jetzt lang genug darüber geredet. So, auch wenn ich noch Stunden darüber reden könnte, wollen wir doch in einigermaßen unserer Zeit bleiben.
Ja, vielleicht diese Zusammenfassung. Es zeigt, was du ja jetzt du in besondere du ausgeführt hast, wie diese Geschichte des Geldes, diese Durchsetzungsgeschichte noch in so verhältnismäßig junger Zeit wie eben jetzt dieses Jahrhundert nochmal also wirklich große Schritte machen kann. Wir sagen ja, Geld ist seinem Wesen nach gleich als solches perfekt, vollkommen, also unveränderlich da, als es aufkommt, als gesellschaftliches Verhältnis. Aber seine Durchsetzung und die Entfaltung der Möglichkeit, der Zwänge, des Zugriffs, das ist doch nochmal etwas, was eben nicht mal erst noch im 20. Jahrhundert bis zu seinem äußersten Grad getrieben wird, sondern tatsächlich erst danach noch einmal. Und wir müssen uns auch klar sein, die immensen Summen, um die es dort geht, die dort entstehen und die ja da auch dadurch einfach entstehen, dass neue Kontrakte eingegangen werden. Wir nennen das dieses Beziehen von Geld auf Geld. Man eine bestimmte Geldsumme kauft die Möglichkeit zu einer anderen Geldsumme, möglichst natürlich zu einer größeren, wenn es gut geht. Also ohne, dass da jetzt noch irgendwas, eine Ware dazwischen tritt. Und dieses Beziehen auf Geld auf unterschiedlichste Weise nochmal potenziert, entwickelt ja auch neue Geldmengen. Es stellt jeweils eine Art von Kredit dar und das ist das, wo mit Geld geschöpft wird. Und diese Unmengen an Geldsummen, die da geschöpft werden, auf diese Weise geschöpft werden, wie du sie beschrieben hast jetzt heute, sind ja auch immer nochmal Summen, die den Zugriff auf die Welt auch ermöglichen, in der Weise, dass auch aus diesen Realien der Welt nochmal Gewinne gezogen werden.
Ich möchte hier nochmal bitten um Feedback zur Staffel 4. Wir sind jetzt im Dezember 2025. Hoffen wir auch, dass noch in ein paar Jahren jemand die Folge hören kann. Im Dezember 2025 und werden Anfang Januar die Feedback-Folge zu Staffel 4 machen. Bitte, bitte Fragen, Einwände, Kritik, Anmerkungen, Ergänzungen, damit wir das behandeln können. Freuen wir uns immer sehr. Die nächste Folge wird dann die Feedback-Folge sein und dann kommt ja dann schon Staffel 5, die eigentlich finale Staffel. Worum soll es da gehen?
Um das Schöpfen von Waren, also die Gegenseite zur Geldschöpfung, die Gegenseite, auf die das Geld doch auch angewiesen ist. Auch wenn wir heute davon gesprochen haben, wie es sich davon löst, von den Waren. Das kann es nur, indem es doch insgesamt weiterhin auf Waren zugreift. Dann erst hat es außerdem noch diese Möglichkeit, nur Geld auf Geld zu weiteren Gewinnen zu führen. Diese Warenseite und die Folgen, die das hat, das Geld sie betreibt, die wollen wir in dieser letzten Staffel erstmal oder nächsten Staffel besprechen.
Ich freue mich sowohl auf die Feedback-Folge als auch auf die 5. Staffel. Wir beenden damit die heutige Folge, das waren die Money Profiler.
Wir, die wir uns dem Geld an die Fersen heften, weil wir seiner Übermacht nicht einfach nachgeben wollen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.